Es ist heute Donnerstag, wir haben den 27.06., was wiederum auch bedeutet, wir haben heute den letzten Donnerstag im Monat zu fassen. Und das heißt, auf Radio der Säule gibt es die Kunststunde mit Bernd Fischer. Und den darf ich jetzt bei mir ganz herzlich im Studio begrüßen. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Guten Tag, Peter.
Bernd, ich habe es in den letzten Tagen ja auch schon verraten. Du hast uns heute wieder ein sehr spannendes, ein, wie ich finde, äußerst interessantes Thema mitgebracht. Worum wird es denn jetzt gleich gehen in den nächsten
Jahren? Ja, um etwas, über das gar nicht sehr oft gesprochen wird. Das aber, man kann sagen, doch ein bisschen die Grundlage aller heutigen modernen Kunst ist. Tja, Peter, es ist ja oft so, dass unsere Kunststunde also einer Zeitreise gleicht, nicht? Und so geht es auch heute wieder zurück. Und zwar wollen wir uns mal in das Jahr 1916 begeben. Im Kabarett Voltaire in Zürich sitzen eines Tages in diesem Jahr einige Künstler zusammen. Unter ihnen sind Hugo Ball und Richard Hülsenbeck. Die beiden kümmern sich nicht sehr um das laufende Programm. Sie sind vielmehr damit beschäftigt, sich einen Künstlernamen für eine befreundete Künstlerin auszudenken. Es werden verschiedene Vorschläge gemacht und irgendwann nehmen sie ein deutsch-französisches Wörterbuch zur Hilfe und tippen mit dem Messer auf das Wort Dada. Das ist der französische Begriff für Holzpferdchen oder Steckenpferd. Sie finden, das Wort passt ganz gut für ihre Freundin. Aber noch besser wäre es, den Begriff für jenen neuen Kunststil zu benutzen, dem sie sich seit neuem verschrieben haben. Obwohl man eigentlich nicht von einem Stil im engeren Sinne reden kann. Wir müssen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, mal ein bisschen in die Zeit versetzen. Also es tobt der Erste Weltkrieg und Zürich ist gefüllt mit Immigranten und Kriegsgegnern verschiedenster Herkunft. Viele dieser Menschen sind desillusioniert und fühlen sich ausgeliefert. Auch vielen Künstlern geht es so. Sie halten diesen Krieg für sinnlos. Deshalb wenden sie sich gegen das herrschende politische System, das ihrer Meinung nach den Krieg unterstützt bzw. erst ermöglicht. Jene Künstler, nennen wir sie ab jetzt einmal Dadaisten, haben ihren Glauben an die bürgerlichen Ideale verloren. Alte Wertvorstellungen wie Mut, Vaterlandsliebe gar oder der Glaube an Gott werden in Frage gestellt. Genauso wie der sich ausbreitende Nationalismus und Militarismus. Alles ist sinnlos. Hugo Ball, einer der beiden, schrieb damals in sein Tagebuch, Zitat, da der Bankrott der Ideen das Menschenbild bis in die innersten Schichten zerblättert hat, treten in pathologischer Weise die Triebe und Hintergründe hervor. Zitat Ende. Nun, es ist nicht nur das politische System, gegen das sie sich wenden. Auch die Künste haben ihrer Meinung nach versagt. Selbst neue Strömungen wie der Expressionismus. Die Kunst ist tot, rief man. Die Kunst ist tot. Haben die Expressionisten unsere Erwartungen auf eine Kunst erfüllt, die uns die Essenz des Lebens ins Fleisch brennt? Nein, nein, nein. Es geht um Grundsätzliches. Und eines davon ist die Sprache, diese Sprache der Herrschenden. Sprache und Argumentation gelten für die Dadaisten als nicht länger vertrauenswürdig. Zu oft haben sie erlebt, wie die Politiker die Sprache benutzen und missbrauchen. Ehemals ehrwürdige Ideale werden für eigene machtorientierte Zwecke genutzt. Durch eine Sprache, die den ursprünglichen Sinn von Begriffen verdreht. Durch Argumentation kann jedes noch so niedrige Interesse in ein scheinbar ehrenvolles verwandelt werden. Nun, liebe Hörerinnen, Sie wissen, das gilt zum Teil auch heute noch. Denken wir so einen Begriff wie Entsorgungspark oder ähnliches. Daraus folgt für Sie zumindest in der Kunst, man muss auf die Sprache verzichten. Ihr die eigentliche Bedeutung nehmen und nur den Tonfall von Lauten benutzen. Zum Beispiel ganz sinnlose Gedichte schreiben, deren Worte oder Silben keinen Sinn ergeben. Kein Inhalt durch Bedeutung, sondern nur durch einen beschwörenden Tonfall. Berühmtes Beispiel für solche Lautgedichte ist Die Karawane von Hugo Ball. Liebe Kunstfreunde, ich habe diesmal auf der Website zu dieser Sendung des Dadaismus unter anderem auch ein Video gestellt, das genau Hugo Ball bei der Zitierung seines Gedichtes zeigt. Nun, für die Dadaisten steht die Provokation im Vordergrund. Vielleicht trifft der neudeutsche Begriff Nonsens, also Unsinn oder ohne Sinn, ganz gut den Dadaismus. Wenn wir mal den Spaßfaktor beim Begriff Nonsens abziehen. Dadaismus ist eigentlich Nonsens ohne Schenkelklopfen. Die Welt ist ein Irrenhaus. Zeigen wir den Irrsinn also als Irrsinn. Dada empfindet sich als Narrenspiel aus dem Nichts und erklärt sich zum, Zitat, Parodisten der Weltgeschichte. Das, liebe Hörerinnen, kann wiederum ganz spaßig sein, wie aus einigen dadaistischen Satiremagazinen ersichtlich. Ich zitiere mal so ein paar Sachen. Hier heißt es, so weit ist es nun tatsächlich mit dieser Welt gekommen. Auf den Telegrafenstangen sitzen die Kühe und spielen Schach. Oder wenn der Künstler sagt, ich bin Maler, ich nagele meine Bilder. An anderer Stelle wird behauptet, Zitat, nur durch die Arbeitslosigkeit gewinnt der Einzelne die Möglichkeit, über die Wahrheit des Lebens sich zu vergewissern und endlich an das Erlebnis sich zu gewöhnen. Und man fordert, Zitat, die Einführung des simultanistischen Gedichtes als kommunistisches Staatsgebet. Und wenn nicht das, dann wenigstens, Zitat, die sofortige Durchführung einer großdadaistischen Propaganda mit 150 Zirkussen zur Aufklärung des Proletariats. Es heißt auch, Bürger, haltet euch an dem, was ihr besitzt. Verbarrikadiert eure Gefühle. Haltet euch am Besitz. Euer gefährlichster Feind ist der Geist.
Na, da hat sich ja wirklich eine tolle Truppe damals zusammengefunden. Wir haben eben von dir gehört, Dada empfindet sich als Narrenspiel aus dem Nichts. Als ich zum ersten Mal das Wort Dada gehört habe, hatte ich zunächst gedacht, ich hätte mich verhört und es wäre von Gaga die Rede.
Ja, das passt auch gar nicht schlecht, ne? Ja. Man sagt, das ist Gaga. Ja, ein bisschen trifft es das auch.
Also man kann, glaube ich, auch durchaus sagen, so in einigen Fällen zumindest, Bernd, Dada ist manches Mal auch ein bisschen Gaga.
Ja, und zwar mit voller Absicht. Aber aufgrund eines ernsten Hintergrundes, nicht? Wir müssen immer doch reflektieren, in welcher Zeit das spielt. Also das ist zwar alles ein Unsinn, aber es dient eben nicht nur dem Vergnügen, sondern es entsteht eigentlich aus dieser Trauer und den Verletzungen, die im Ersten Weltkrieg entstanden sind bei den Leuten. Also eine völlige Desillusionierung, kann man sagen. Nicht? Man hatte das erste Mal das Massenschlachten erlebt und ähnlich wie ja auch zum Teil nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Holocaust, nicht? Da gab es ja auch so Bewegungen, die Literatur ist tot, man kann gar nicht mehr schreiben nach dem, was man dort erlebt hat. Also diese Enttäuschung und diese Desillusionierung und den Verlust von allem, was man vorher gut fand oder woran man geglaubt hat, das ist natürlich die ernste Basis des ganzen Humors auch, der in diesen Zeilen steckt.
Also man kann eigentlich sagen, wie in fast allen Bereichen der Kunst, Bernd, so ein bisschen Hintergrundwissen ist durchaus empfehlenswert, wenn man sich mit einer bestimmten Richtung, wie wir heute mit dem Dadaismus beschäftigen.
Das muss man. Kunst entsteht immer in ihrer Zeit. So, sie ist, kann zwar Avantgarde sein, aber sie ist immer das vorauseilende Resultat von gesellschaftlichen Umbrüchen und Entwicklungen. Das zieht sich durch die gesamte Kunstgeschichte. Also es ist nichts, was von Politik und sozialen Fragen und gesellschaftlichen Entwicklungen abgekoppelt ist. Das müssen wir immer begreifen, sonst verstehen wir auch die Kunst nicht, auch die heutige Kunst nicht.
Und wir erfahren gleich noch viel mehr an interessanten Dingen rund um den Dadaismus, machen eine ganz kurze Unterbrechung und melden uns gleich zurück. Donnerstag im Monat bedeutet bei Radio Das Soll Kunststundenzeit mit Bernd Fischer und mit dem heutigen Thema Dadaismus. Und Bernd, weiter geht's mit dir.
Ja, die Dadaisten selbst nennen sich nicht Dadaisten. Für sie reicht das Wort Dada als Etikett. Damit wollen sie ausdrücken, dass sie sich keiner Ideologie angeschlossen haben. Denn ganz im Gegenteil, wenn gerade sie sich gegen jede Form von Ideologien, gegen Rechte, gegen Linke. Alle Werke sollen vielmehr die Sinnlosigkeit von Logik, Intellekt und bürgerlicher Kultur verdeutlichen. Kunst zu der damaligen Zeit ist vorrangig etwas, das den Museen überlassen wird, um darin ausgestellt zu werden. Dada hingegen war Antikunst. Bei Bühnenauftritten wurden zum Beispiel bruitistische Konzerte, groteske Tänze und Gedichte aus sinnlosen Wortfetzen von absurd kostümierten Menschen dargeboten. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, soll ich das Wort bruitistisch kurz erklären. Es kommt aus dem Französischen, von dem Wort bruit, was ja Lärm heißt. Also diese Konzerte und Tänze und Gedichte waren sehr laut. Lärm und Geräusche der Außenwelt wurden rezitiert oder Gedichte wurden von mehreren Sprechern mit großem Durcheinander aufgesagt, sodass man sie nicht verstand. Solche Aufführungen sollten den Zuschauer provozieren und zur aktiven Reaktion auffordern. Man wollte das Publikum drängen, alles Ästhetische zu hinterfragen. Die Dadaisten brechen mit der Tradition von Ausstellungen, indem sie das Publikum aktiv in ihre Kunst mit einbeziehen. Dada ist die schöpferische Aktion in sich selbst. Bei einer Ausstellung 1920 in Köln mussten die Besucher die Ausstellungsräume durch eine öffentliche Toilette betreten. Drinnen las ein Mädchen in ihrem Erstkommunionskleid obszöne Verse vor. Und Max Ernst forderte die Besucher auf, ein bereitgestelltes Beil zu benutzen und damit die Ausstellungsstücke zu zerstören. Diese Ausstellung wurde sogar kurzzeitig von der Polizei geschlossen. Aber es war diese Provokation, um die es ging. Man wollte gegen den etablierten Umgang mit Kunstwerken bewusst verstoßen. Übrigens eine Haltung, die bei den Happenings der 60er und 70er erneut aufgegriffen wurde und heute niemanden mehr provoziert, es sei denn, ein Tier wird auf der Bühne geschlachtet. Zum Beispiel am 17. Dezember 1969 wurde bei einer Aktion von Hermann Nitsch in der Kunsthochschule Braunschweig auf Einladung des AStA ein Schwein geschlachtet und dabei Blut, diverse Materialien, Urin und Kot über eine nackte Frau geschüttet. Dazu Weihnachtslieder über Lautsprecher gespielt. Oder denken wir an Otto Mühls, verzeihen Sie, Pissaktion, wobei drei nackte Männer um die Wette urinieren. Die erreichten Weiten wurden gemessen und an der Tafel notiert. Der Leadsänger der Heavy-Metal-Band Black Sabbath biss bei einem Bühnenauftritt angeblich einer Fledermaus den Kopf ab. Nun, künstlerische Provokation oder, wie ich meine, doch eher ein antibürgerlicher Dachschaden im pathologischen Gehirn einer narzisstischen Persönlichkeit. Wenn man, liebe Hörerin, mein Ekel damit provozieren will, so gelingt das. Aber man behauptet nicht, das habe mit Kunst zu tun. Da kann ich doch sehr intolerant werden und mit der Palette zuhauen.
Ich glaube, das geht ganz vielen so, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ich würde ganz gern aber mal so in diese Zeit um 1920 und die damaligen Provokationen zurückkommen, weil ich kann mich sehr gut erinnern an frühere Sendungen mit dir, Bernd, wo wir dann über neue Kunstformen gesprochen haben und wo diese damaligen Künstler sehr angegriffen wurden, die damit in der Öffentlichkeit überhaupt keinen Stand zunächst einmal fanden. Wie war denn das bei diesen Provokationen der Dadaisten damals? Ist da irgendetwas überliefert?
Ich habe das jetzt nun nicht so genau recherchiert, also ich mutmaße mal. Und was ich so im Video bei YouTube mal da gesehen habe, da ging es wirklich hart zur Sache. Man muss sich natürlich auch immer vorstellen, dass die Besucher so einer Ausstellung ja zweigeteilt sind. Also die einen, die kommen, weil sie selbst dieser Bewegung angehören, so, und finden das vermutlich gut. Und dann wird es andere geben, die allein durch den provokanten Akt, der vielleicht schon mal durch die Medien gegeistert ist, worüber man spricht, dahin kommt und sich dann in ihrem Urteil bestätigt fühlt. So, und diese Art der Auftritte, denken wir auch an diese merkwürdigen Tanzkonzerte, Das ist natürlich auch etwas, was für einen normalen Menschen mit einem normalen Kunstverstand und normalem Kunstinteresse erstmal etwas völlig Abartiges ist. Nicht? Man denkt dann auch, was machen diese Hottentotten da eigentlich, weil ihnen ja auch vielleicht der Zugang fehlt. Also es werden oder wurden damals auch keine Erklärungen abgegeben. Es ging ja gerade darum, das ästhetische Empfinden und das Harmoniebedürfnis der Menschen anzugreifen. Und das gelingt natürlich auch. Also wenn wir, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, oder auch du, Peter, schau dir mal dieses Video an, nicht? Da denkst du auch, also der hat nicht mehr alle, was er da aufführt.
Wobei ich denke, der künstlerischen Freiheit muss auch immer großer Raum geschaffen werden, wo ich dann eben auch absolut kein Verständnis mehr habe, wenn dann andere Lebewesen dabei zu Schaden kommen.
Ja, das ist für mich der Hauptpunkt, ja.
Das haben wir ja eben auch gehört. Du hast ja so schön von antibürgerlichem Dachschaden gesprochen. Ich frage mich dann immer, was bewegt Menschen, so etwas zu tun? Ist das einfach, um unbedingt Aufmerksamkeit erreichen zu wollen?
Ja, ich hab eben auch gesagt, das ist also das entspringt dem Gehirn einer narzisstischen Persönlichkeit. Also ich denke mal, das ist der Hauptgrund, warum diese Leute das machen. Nicht? Sie wollen provozieren, jetzt nicht nur wegen der Sache, sondern sie wollen sich damit auch irgendwo in den Vordergrund spielen. Das steckt mit Sicherheit auch dahinter, dass es alles Narzissten sind.
Wir wollen jetzt keinen Ekel weiter provozieren. Wir machen eine kurze Pause, sind aber gleich zurück. Dadaismus, unser heutiges Thema in der Kunststunde bei Radio Das Soll. Bernd, weiter geht's mit dir.
Ja, zurück zu den Dadaisten. Also neben dem Medium Sprache drückt sich Dada auch in der Malerei aus und geht hier neue Wege. Manches wird eine Antimalerei. Sie spiegelt den Geist des Dada wider, den Kampf gegen das Bürgertum. Gegen die Meinung, Kunst sei gleich guter Geschmack. Kampf gegen Kunsthändler, gegen Kunstsammler. Die Kölner Dadaisten betrachten auch die Arbeit von Kindern, von Sonntagsmalern und Geisteskranken als Ergebnis kreativer Tätigkeit und hielten sie für ausstellungswürdig. Das Motto der einzigen Ausgabe der Zeitschrift Die Schamade lautete: Dilettanten, erhebt euch! Wenn der Künstler untergeht, fängt die Kunst zu schwimmen an. Und wenn der Mensch untergeht, beginnt der Dilettant. Manche Künstler stellen absichtlich Kunstwerke her, die aufgrund der Darstellungsweise oder der Materialien schlicht unverkäuflich sind. Doch entstehen dadurch auch neuartige Darstellungsformen, die nicht mehr aus der Welt zu kriegen sind, zum Beispiel die Collage. Der deutsche Maler und Schriftsteller Kurt Schwitters wurde für seine Collagen, die aus überflüssigem Papier und ähnlichen Materialien zusammengesetzt wurden, berühmt. Meist ließ er den Zufall walten, ließ einen Haufen Papier, oft Zeitungsschnipsel, auf ein Blatt fallen und klebte die Stücke dann so an, wie sie gefallen waren. Er nennt diesen Vorgang Merzen, M-E-R-Z, also mit E geschrieben. Merz ist für Schwitters nicht allein Name oder Kategorie, die dazu dient, seine Werke einzuordnen. Merz ist für Schwitters vielmehr der Ausdruck seines Lebens. Er betrachtet sein Leben als ein Gesamtkunstwerk, Leben und Kunst miteinander vereint. Abgeleitet hat Schwitters das Wort Merz von Kommerz. Er fand es geschrieben auf einem Zettel, eine Art Reklame, kann man sagen, den er vom Weg aufhob. Äußerlich betrachtet kann man Merz in etwa so beschreiben. Kurt Schwitters geht die Straße entlang, schaute sich um nach dem, was da vor ihm liegt und hebt es auf. Zeitungsausschnitte, Busfahrscheine, Bindfäden, Nägel, Haare oder Holzstücke. Müll, wie viele von uns sagen werden. Diese Fundstücke setzt Schwitters zu Collagen zusammen. Allein oder zusammen mit Zufallsbekanntschaften, die er unterwegs auf seinen Beutezügen von einem Papierkorb zum nächsten trifft. Merz ist für Schwitters ein Ausdruck dafür, Neues aus alten Scherben aufzubauen. Die Collage als Abbild seiner inneren Revolte gegen den Krieg. Das Zerstörte neu aufbauen. Neben seinen Collagen merzt Schwitters auch seine Lautgedichte. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Welt banal ist und das Banale darauf wartet, ergriffen und künstlerisch umgeformt, das heißt vermerzt zu werden. Er sagte, Zitat, ich habe Banalitäten vermerzt. Das heißt, ein Kunstwerk aus Gegenüberstellung und Wertung an sich banaler Sätze gemacht. Zitat Ende. Sein Lebenswerk gipfelt im so von ihm genannten Merzbau. Der Merzbau ist ein Raum, in dem Schwitters seine übergroße Zahl an Plastiken, Skulpturen und Collagen arrangiert. Er lässt somit erstmals ein begehbares Kunstwerk entstehen. Drei Merzbauten erschafft Schwitters insgesamt. Den ersten beginnt er 1923 in Hannover aufzubauen. Er besteht zunächst aus seinem Wohnhaus und Atelier. Die Räume werden dafür in 13-jähriger Arbeit zu einer begehbaren Gesamtskulptur umgestaltet. Er hatte zahlreiche kleine Hohlräume in einem Zimmer geschaffen, die alle von unterschiedlicher Größe, Form und Richtung waren. Er selbst nannte sie Höhlen. Als der Raum voll mit diesen Höhlen war, musste er die Decke durchbrechen, um damit weiterzumachen. Jede dieser Höhlen stand für eine seiner persönlichen Gedanken und Erinnerungen. So gab es zum Beispiel eine Arp-Höhle, in der er die Erinnerung an Hans Arp aufbewahrte. So auch eine gerauchte Zigarette und ein Fläschchen Urin. Leider wurde der Hannoveraner Merzbau durch Angriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg zerstört. 1937 muss Kurt Schwitters Deutschland verlassen. Der Makel entarteter Künstler traf auch ihn. Er emigrierte nach Norwegen, zunächst allein, denn seine Frau Elma trennte sich von ihm und bleibt zusammen mit dem gemeinsamen Sohn Ernst in Deutschland. In Norwegen beginnt er dann den zweiten Merzbau in Lyseka. 1951 wird auch dieser durch einen Brand zerstört. Als sich 1940 der deutsche Nationalsozialismus auch in Norwegen ausbreitet, emigriert er nach England, wo er 1947 mit dem dritten und letzten Merzbau beginnt. Dieses Werk kann er nicht mehr vollenden. Kurt Schwitters stirbt 1948 an einem Versagen von Lunge und Herz.
Dadaismus, unser heutiges großes Thema in der Kunststunde mit Bernd Fischer. Und ich bin gespannt, Bernd, wie es weitergeht.
Ja, die Collagentechnik, nicht? Wie schon gehört, entsteht sie auch innerhalb des Dada. Und ich möchte Ihnen nochmal am Rande bemerken, dass Dada-Künstler mit ihren Werken und mit ihrer Absicht, den Betrachter provokativ anzusprechen und zu irritieren, auch wichtige Eckpunkte für das noch junge Medium Werbung setzten. Das Medium Werbung wird für die Industrie und Wirtschaft immer wichtiger und greift schon in den 30er Jahren gern auf die Erfahrungen der Künstler zurück. Nehmen wir als Beispiel die Fotomontage. Die Fotomontage erlebt im Dada ihre Geburt. Die Fotomontage bietet den Dada-Künstlern neue Möglichkeiten, ihren Werken eine bislang nicht erreichte Wirkung zu verleihen. Die Fotografie ist ja zu dieser Zeit noch jung und die Menschen verbinden mit ihr den Eindruck des Wahren und des Realen. Mittels künstlerisch und handwerklich raffiniert erstellter Fotomontagen können die Dadaisten Menschen zueinander in Beziehung setzen, wie sie in der Wirklichkeit nicht zu realisieren wären. Ein prägnantes Beispiel hierfür liefert John Hartfield, der mit seinen politischen Fotowerken gegen den Nationalsozialismus polemisierte und sich für die sozialistische Idee einsetzte. Vielleicht, liebe Kunstfreunde, erinnern Sie sich an das bekannte Plakat, da steht Adolf Hitler vor einem Mikrofon und hält eine schreiende Kampfrede. Also man sieht den Kopf, das Mikrofon, den aufgerissenen Mund, aber sein Körper besteht aus einer Röntgenaufnahme, auf der man das Skelett und große Lungen erkennt. Die Wirbelsäule selbst wird durch aufeinandergeschichtete Münzen gebildet. Gegenwärtig vertritt vielleicht Klaus Steeg mit seinen Plakaten am ehesten diese Richtung der Fotomontage. Wer erinnert sich nicht an sein berühmtes Wahlplakat mit dem Titel Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Nun, ein weiterer großer Aspekt da ist die Schakunz, stellt das Ready-Made dar. Ready-Made ist ja Englisch und heißt schon fertiggestellt. Als Ready-Mades kommen schlichte Alltagsgegenstände und bewusst gewählte Massenprodukte in die Museen der modernen Kunst. Auf einem Sockel und mit Signatur des Künstlers versehen. So wird zum Beispiel ein Urinal, Sie kennen das, liebe Hörer, so ein Pinkelbecken, zum Kunstwerk erhoben. Dadurch, dass es aus seinem ursprünglichen Zusammenhang herausgehoben und signiert wird. Titel Fontäne. Man will damit das traditionelle bisherige Konzept von Kunst, nämlich ein Werk muss geschaffen werden, in Frage stellen. Dabei ging es nicht allein um Provokation. Worauf die Künstler des Ready-Made im Speziellen verweisen wollen, ist ihr Standpunkt, dass Kunst nicht der eigentliche Gegenstand ist, sondern die Wahl. Die Wahl, die jeder Betrachter trifft, wenn er entscheidet, was für ihn konkret ein Kunstgegenstand ist und was nicht. Der gebürtige Franzose und Wahlamerikaner Marcel Duchamp gilt als der herausragende Künstler im Bereich des Ready-Made. Im Dada-Manifest 1918 formuliert Tristan Tzara: Kunst soll ein Ungeheuer sein, das unterwürfige Gemüter aufschreckt. Kein Bonbon, das die Esszimmer von Tieren in menschlicher Verkleidung schmückt. Die Dadaisten wollen ein völliges Aufräumen und schufen nahezu beiläufig viele neue Arbeits- und Sichtweisen für die Kunstentwicklung. Ihr Vorhaben war Antikunst, gegen Akademien, gegen die traditionelle Kunst, eine Kunst gegen Ästhetik. Seien wir neu und erfinderisch, notiert Hugo Ball in seinem Tagebuch. Dichten wir das Leben täglich um. Genau damit bliesen die Dadaisten neuen Wind in die Kunstgeschichte, neuen Wagemut und Aufschwung. Schon bald strahlte der Aufstand der Dadaisten von Zürich nach Deutschland und ganz Europa aus, sogar bis in die USA. In Paris wurde er die Initialzündung für den Surrealismus. In New York wirkten Man Ray, Marcel Duchamp und Francis Picabia, weitere Künstler wie Tristan Tzara, Hans Arp, Max Ernst, Johannes Bader, Hugo Ball und Hanna Höch, zum Beispiel diese letzteren, wirkten vornehmlich in Europa. Als große Bewegung zerfiel der Dadaismus schon ab dem Jahr 1922. Man zerstritt sich, bekämpfte sich, war leidenschaftlich, wobei manche Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel in Paris, auch handgreiflich ausgefochten wurde. Auf einigen Dada-Veranstaltungen kletterte zum Beispiel André Breton auf die Bühne und griff die Darsteller während der Aufführung an. Manche Protagonisten des Dada wurden prominente Künstler in nachfolgenden Kunstrichtungen, zum Beispiel des Surrealismus. Denken wir an Max Ernst. Man ließ damals die reale Welt mit der Traumwelt verschmelzen und begann, den Betrachter vor unlösbare Rätsel zu stellen. Das Unterbewusstsein und Traumdeutungen sollten der Ausgangspunkt einer künstlerischen Arbeit sein. Es ging somit schon nicht mehr um eine Antikunsthaltung. Mitte der 50er wurde ein Interesse an Dada in New York unter Komponisten, Schriftstellern und Künstlern wiederbelebt, die viele Arbeiten mit dadaistischen Merkmalen produzierten.
15:34 Minuten, Radio Dassault auf der 107.9. Wir sind mittendrin in unserer heutigen Kunststunde. Es geht um das Thema Dadaismus. Bernd, wenn ich mich so an den allerersten Part der heutigen Sendung erinnere, da hast du ein bisschen erklärt, wie es zu dem Namen Dada gekommen ist, wo der herkommt und was der eben auch bedeutet. Da fiel von dir unter anderem das Wort Steckenpferd oder auch Holzpferdchen. Wenn wir jetzt so in den letzten Minuten von dir gehört haben, wofür die Dadaisten eigentlich stehen, kann man dieses Wort, diesen Begriff Dada mit den Merkmalen der Dadaisten eigentlich nur sehr bedingt in Erinnerung bringen, oder sehe ich das falsch?
Nein, bleiben wir mal, was ich eben sagte, zum Ready-Made. Das heißt, die Wahl entscheidet. So, und die Wahl ist zufällig. Und der Name Dada wurde auch zufällig gewählt, weil man gerade im Wörterbuch dieses Wort fand und es vom Klang her wahrscheinlich sehr schön findet. Also der Dadaismus hat mit Steckenpferd, Holzpferdchen überhaupt nichts zu tun. Aber es ist an sich schon was Verrücktes natürlich, so einen Begriff gerade per Zufall herauszusuchen. Also das ist schon wieder Dada, nicht? Die Wahl ist das Entscheidende und nicht das Kunstwerk selbst. Mhm.
Also ich glaube, damit haben wir auch eine ganz gute Verbindung bekommen vom Wort Dada und eben zu den Merkmalen des Dadaismus. Wie sieht es denn eigentlich heute aus? Was ist vom Dadaismus geblieben?
Tja, was ist geblieben? Also man findet zum Beispiel die dadaistische Idee des Ready-Mades, wie von Marcel Duchamp entwickelt, in der heutigen Kunst häufig wieder. Sie dient aber nicht mehr der Zerstörung von Kunst im Allgemeinen, sondern eher als Aufhänger zu inhaltlich freizügigerer Interpretation. Das Ready-Made ist in der heutigen Kunst allgegenwärtig und man wird beim Streifzug durch jedes Kunstmuseum bei den zeitgenössischen Werken viele Ready-Mades entdecken. So einen Schock zu wiederholen, wie ihn Marcel Duchamp mit seinem Urinal damals hervorgerufen hatte, ist jedoch unmöglich. Das ist passé und selbst damals beim zweiten oder dritten Betrachten schon vorbei gewesen. Es ist das passiert eigentlich, was die Dadaisten niemals wollten, nämlich, dass sie jetzt auch im Museum hängen, neben den Bildern von Pablo Picasso und Paul Klee. Sie wollten eigentlich nur das zerstören, zu dem sie heute manchmal selbst geworden sind, eine etablierte Kunst. Dada ist gesellschaftsfähig geworden. Man findet zum Beispiel seine Elemente in der Musik wieder, auch schon damals. Früher im Schlager der 20er Jahre, etwa bei den Unsinnstexten der Comedian Harmonists. Ich wollt, ich wär ein Huhn, dann hätt ich nichts zu tun. Oder nehmen wir das Kinderlied »Drei Chinesen mit dem Kontrabass« saßen auf der Straße und erzählten sich was. Nicht? Der Humor und die Ironie des Dadaismus wirken fort auch im Lied zum Beispiel »Da, da, da«, dieser Band Trio. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist das jetzt her, Peter, erinnerst du dich?
Ja, das war so Anfang, Mitte der 80er Jahre, ja, da kam ja diese sogenannte damalige Neue Deutsche Welle auf und das war ja
genau,
auch
genau, ein Sänger, nicht, einer, der eine Kindertrommel schlug und das war auch die ganze Instrumentierung. Nicht?
Genau, und der diese Trommel geschlagen hat, der hat nebenbei noch immer einen Apfel gegessen.
Ja, genau. So, oder nehmen wir so Songs von Helge Schneider, nicht? Lernen, lernen, Propernen oder so etwas. Das kommt ihm eigentlich auch schon sehr nahe. Denken wir auch an die Lyrik. Nicht? In der Nachkriegszeit zum Beispiel sprach Ernst Jandl diese Gedichte vom zum zum. Oder Ottos Mops. Richtig. Das habe ich hier gerade, Peter. Wie wär's? Willst du das nicht mal deinen Hörern rezitieren?
Oioio,
hier,
bitte. Bernd, was hast du da heute mit mir vor? Ich habe hier schon eine ganze Menge gelesen so im Laufe der Jahre.
Ja, es kommt auf die Betonung an.
Aber an Dadaismus habe ich mich hier bislang auch noch nicht herangewagt.
Also.
Du meinst wirklich?
Ja, leg mal los.
Naja, wir können es ja mal versuchen ohne Gewehr jeglicher Art. Ottos Mops. Ottos Mops trotzt. Otto? Fort, Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto, Mops, Mops. Otto hofft. Otto, Mops klopft. Otto, komm, Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto, oh Gott, oh Gott.
Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, also, wir haben hier praktisch ein dadaistisches Lautgedicht, wenn wir so wollen. So, ja, liebe Hörer, Dada kann man ja ursprünglich als künstlerische Reaktion auf die Erschütterung der Zeit des Ersten Weltkriegs verstehen. Die Zerstörung aller gültigen Werte und bürgerlicher Normen, dem wurde eine freie, respektlose Kunst gegenübergestellt, die den Bürgern oder das Publikum beispielsweise durch Beschimpfungen auch provozieren sollte. Schauspieler verhöhnten die Zuschauer und die warfen oft mit Tomaten und Eiern zurück. Denken wir jetzt mal an den 8. Juni 1966. Also da lässt Peter Handke eigentlich dieses Vorhaben wieder auferstehen. in Frankfurt am Main im Theater am Turm. Aufgeführt wird sein Stück Publikumsbeschimpfung. Das ist keine Reaktion auf einen Krieg, aber eine ähnliche Reaktion des Publikums und der Presse wie bei den Dada-Aufführungen, das gab es schon. Heute alles vergessen. Nur Peter Handke wurde so durch sein Stück sehr berühmt. In der Malerei hingegen haben sich viele Arbeitsweisen und Techniken durchgesetzt. Von dem Readymade und der Collage haben wir ja schon gesprochen. Also die Collage, nicht, das auf Deutsch bezeichnet man das als Klebebild, und das besteht meist aus ganz oder teilweise aufgeklebten Materialien, also Papier, Karton, Gewebe, Folien, und dabei kann es auch zeichnerisch oder malerisch überarbeitet sein. Nicht? Man setzt auch Fotos oft in solche Collagen hinein. Aber es gibt dann auch noch mehr. Einen zweiten Begriff möchte ich hier noch kurz erklären, zum Beispiel die Assemblage. Das ist französisch und heißt auf Deutsch Zusammenfügung. Dort werden dreidimensionale Gegenstände oft aus dem Alltag in Bilder eingebunden. Und dadurch enthalten diese Bilder so einen Reliefcharakter. Dann gibt es noch Varianten dieser Assemblage. Das sind die sogenannten Combien Paintings. Das ist so eine Synthese von einem gemalten Bild und einer Materialmontage. Auch so Faltenbilder gehören zur Assemblage dazu. Wenn man also Seidenpapier auf eine Leinwand bringt, wählt, übermalt und so weiter. Auch das ist eine Assemblage. Im Gegensatz zur Collage gibt es dann auch die Decollage. Bei der Collage wird ja aufbauend gearbeitet und bei der Decollage genau das Gegenteil gemacht. Das ist also so ein Produkt aus Destruktionsprozessen. Zum Beispiel, man bringt erst das Material auf, das wird dann aber verwischt oder man verbrennt es, man radiert es wieder aus oder Gegenstände werden übergemalt und ähnliches. So etwas nennt man eine Decollage. Objet trouvé, also französisch das Fundstück. Das bezeichnet man also für Fundstücke aus dem Alltag, die meist ohne Veränderung in ein Kunstwerk integriert werden und somit in einem anderen Zusammenhang erscheinen. Zum Beispiel Streichhölzer, Etiketten, Briefmarken und so weiter. Vielleicht, Peter, so als kleiner Hinweis, ich war jetzt am Wochenende auf dem Art Festival in Marbella. Und dort gab es auch etliche Stände, die zum Beispiel solche Objet Trouvé hatten. Nicht? Ich erinnere mich so an ein ziemlich großes Gebilde, das war eine Leinwand dreigeteilt, in der Mitte gab es ein Brett und dann so, so ein Sieb, mit dem man Farbe abreibt und also verschiedene Gebrauchsgegenstände und so weiter. Das Ganze war aber insofern interessant, weil es eigentlich so eine Art Sonnenuntergang dann darstellte. Und zwar nicht mit Materialien, die einfach nur zufällig zusammengesetzt, gesucht worden sind, sondern die irgendwie mit diesem Ganzen zu tun hatten. Also mit dem Thema Zeit, nicht? So hatte man einen Uhrzeiger damit mit integriert und ähnliches. Also diese ganzen Dinge gibt es auch heute noch oder wieder oder sie sind weiterentwickelt worden. Man kann überhaupt sagen, dass der Dadaismus die Kunst sehr früh schon für alles Mögliche geöffnet hat. Also für neue Techniken, für Nonsense, Comedy, nicht, was wir heute im Fernsehen sehen, für Materialkomposition. Also er hat auf Musik, Literatur, auf Kabarett eingewirkt. Auch auf die Fotografie, auf die Werbung, auf die Film- und Videokunst. Wenn man fragt, was ist da geblieben, dann kann man fast sagen, der hat sich so im Universellen aufgelöst und damit eigentlich in all seinen Facetten überlebt bis heute. Deswegen fand ich das auch wichtig, mal diese Sendung darüber zu machen. Und in der nächsten Sendung werden wir dann uns mit einem dieser Künstler beschäftigen, mit Marcel Duchamp. Der also neben Cézanne für die Malerei hat Marcel Duchamp für die moderne Kunst eigentlich so alle Grundlagen gelegt und deswegen werden wir uns damit noch befassen.
Also ich fand das sehr spannend, was wir in den letzten Minuten von dir haben erfahren und lernen dürfen zum Dadaismus. Ganz viel, was ich also auch nicht gewusst habe. Und ich finde es wirklich sehr bemerkenswert, das, was du eben auch zum Abschluss gesagt hast. Der Dadaismus selbst hat sich mehr oder weniger aufgelöst, aber er hat in der Kunst ganz, ganz viel hinterlassen.
Ja.
Das ist doch wirklich bemerkenswert.
Ja, ich habe, ich stelle ja immer diese Sendung werbefrei auf meine Website, wie du weißt. Und ich habe da auch viel Material als Beispiel drin, auch unter anderem einige sehr schöne Videos, ne, die so ein bisschen über den Dadaismus der damaligen Zeit berichten. Also Arte TV zum Beispiel hat er einige Sendungen gemacht. Auch was die nächste Sendung schon betrifft, die habe ich weitestgehend fertig, wenn es um Marcel Duchamp gehen wird. Auch dazu gibt es natürlich viel Bild- und Filmmaterial.
Und wir kommen so ganz allmählich zum Abschluss unserer heutigen Sendung. Wir machen noch mal eine kurze musikalische Unterbrechung, werden gleich dann auch noch einen entsprechenden Hinweis machen, Bernd, auf deine Internetseite, auf die Website. Wer daran Interesse hat, hat jetzt noch ein paar Augenblicke Zeit, um sich Papier und Bleistift zurechtzulegen, um sich dann gleich alle wichtigen Notizen machen zu können. Radio Das Soll an jedem letzten Donnerstag mit der Kunststunde mit Bernd Fischer. Und diese Sendung, Bernd, die kann werbefrei noch einmal nachgehört werden, und zwar auf deiner Internetseite. Wie und wo finden wir diese Seite denn?
Ja, Sie geben einfach ein www.andalusien-art.de. So, und dort werden Sie dann auch unter Kunstessays und so weiter diese Sendung werbefrei finden. Für Sie, liebe Hörerinnen, ist es eben wichtig, dass man auch sich das vielleicht nicht nur anhört, sondern ich habe auch den Arbeitstext, den ich ja vor mir liegen habe, dort immer eingestellt und dazu dann an den entsprechenden Stellen integriert eben auch Fotos dieser Werke gesetzt und unterhalb des Artikels gibt es dann auch Video-Links, wo man sich bestimmte Sachen angucken kann. Also wer auch noch ein bisschen mehr Material dazu möchte oder sich das zumindest noch mal ansehen möchte, ich denke so mal an den Märzbau von Spitters, nicht? Wie muss man sich das vorstellen? So eine Wohnung, die zu vielen Höhlen umgearbeitet wird und man muss dann durchs Dach brechen, das mal doch zu sehen, ist sicherlich lohnt.
Und auch so vorangegangene Sendungen, die wir hier in den letzten Monaten gehabt haben,
ja,
sind auch alle auf dieser Internetseite.
Alle Sendungen sind dort zu finden und auch die Arbeitstexte. Fotomaterial, glaube ich, habe ich und Videomaterial bei den ersten beiden, glaube ich, nicht, aber ab dann schon. Los, Cézanne und so weiter ist dann auch alles mit beiden Materialien dort zu finden.
Und ich möchte ganz gerne noch hinzufügen, dass es sich wirklich lohnt, sich diese Seite einmal anzuschauen, weil da gibt es noch ganz viel mehr an weiteren Informationen zur Kunst, zu Künstlern. Es gibt ganz tolle Ausflugstipps hier in die nähere Umgebung. Das sind auch teilweise wirklich so kleine Geheimtipps, die man nicht unbedingt in den Reiseführern findet. Also wenn man entdeckt, da auch immer wieder was Neues. So das Stöbern auf dieser Seite ist durchaus immer wieder spannend und man entdeckt tatsächlich immer wieder etwas, was man vorher vielleicht noch nicht kannte und noch nicht gesehen hatte.
Einmal das und natürlich auch freie Ferientermine für meine Ferienwohnung, ne? Bin ich mal so frei. Also, es gibt eine schöne Ferienwohnung noch im ganzen Juli über zu mieten. Die liegt 400 Meter vom Burianer Strand. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie selbst Interesse haben oder jemanden kennen, der die Juliwochen in Nerja verbringen möchte, kann sich dort auch informieren.
Und wir hatten ja auch gehört, wenn ich das gleich noch einfügen darf, wer sich erinnert an unser Gespräch mit Pollmann Flugreisen in dieser Woche. Es gibt durchaus Schnäppchenpreise, um von Deutschland an die Costa del Sol nach Malaga zu kommen. Also auch da haben wir vielleicht einfach mal ein bisschen geschaut. Und ich habe gerade gestern von Bekannten gehört, sowohl aus dem Norden Deutschlands als auch aus dem Süden. Die hatten gestern Vormittag 12 Grad und Regen. Also wer Lust hat auf ein bisschen Sonne, der kann ganz kurzfristig im Juli...
Genau, der kommt hier runtergeflogen und zieht
Wohnung
in unsere Wohnung ein. Es ist recht preiswert und kann hier den Sommer genießen.
Und du sagst es in der Nähe vom Burianer Strand, das ist ja der Hauptstrand von Nerja.
Ja, der schönste Teil.
Ja, hat man also wirklich so eine der schönsten Ecken in Nerja und auch dazu weitere Informationen eben auf deiner Internetseite. Vielleicht solltest du einfach die Adresse nochmal wiederholen.
www.andalusien-art.de.
Bernd, haben wir ansonsten noch irgendetwas an weiteren Hinweisen,
ja,
an irgendwelchen
Tipps? Ja, ich habe noch ein paar Ausstellungshinweise und auch einen Kurshinweis, das sage ich mal, weil es noch ein bisschen eilt. Und zwar gibt der Jack Rutherford in seiner schönen Finca in den Alpujarras Kunstkurse. Und eben nicht nur Kunstkurse, sondern es wird dort um Malerei gehen, aber auch um Yoga. Und diese Kurse gibt es vom 30.06. bis 7.07. Vom 7.07. bis 14.07. Und dann noch gibt es einen Kurs im September, vom 8.09. bis 15.09. Diese Kurse kosten eine Woche 750 Euro, zwei Wochen 1200 Euro, aber es ist inklusive Essen, inklusive Unterbringung, inklusive Yoga, inklusive Kurs etc. Also ich denke mal, ein sehr gutes Angebot. Vor allen Dingen ist Jack Rutherford jemand, der sehr gut unterrichten kann und weiß, wovon er spricht. Er ist also ein richtiger Professional. Ja, dann möchte ich Ihnen vielleicht nochmal zwei kleine oder drei kleine Tipps geben zur Ausstellung hier. Es gibt ja in Gutarte, das ist ein kleines Dorf hinter Vélez, Malaga, eine Galerie, man kann sagen, das ist ein Haus zur Verfügung gestellt von der Gemeinde für einige Künstler. Und dort gibt es am 6. Juli eine Ausstellungseröffnung, und zwar um 19.30 Uhr. Das ist eine Ausstellung mit Werken von Rafael Herrida. Das ist ein Künstler, der hier zu den wichtigsten der Provinz Malaga gehört. Und Sie werden ihn wahrscheinlich nicht kennen, weil er nicht sehr viel ausgestellt hat, obwohl er seine Sachen sehr, sehr gut macht. Und er hat dort eine Ausstellung, die heißt Traste Guernica, also nach Guernica. Guernica ist das berühmteste Bild von Picasso, in dem, das er gemalt hat, nach der Bombardierung der Stadt Guernica durch die deutsche Legion Condor. Und diese Ausstellung besteht aus Bildern, wo er Themen dieses Bildes aufgegriffen hat und, das finde ich besonders interessant, auch Skulpturen zu diesem Werk von Picasso. Also eigentlich eine ganz spannende Sache, so persönliche Reflexion über ein Bild mal jetzt in zwei verschiedenen Materialien, nämlich in Bildern und als Skulpturen zu sehen. Ich denke mal, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also nochmal, am 6. Juli um 19.30 Uhr in Gutarte. Entschuldigung, Gutarte heißt die Galerie in Gutha. Ansonsten ist die Ausstellung eigentlich noch bis zum 4. August zu sehen. Allerdings immer nur sonnabends und sonntags ist dort geöffnet. Von 18 bis 21 Uhr, also relativ spät am Abend. Ja, eine weitere Sache, die vielleicht interessant sein kann, und zwar im Centro Cultural Provincial in Malaga, das ist in der Calle Ollerias 34, gibt es eine Ausstellung von Projekten der Studenten des letzten Studienjahres. Also wen interessiert, was so der künstlerische Nachwuchs imstande zu machen ist, der kann sich das dort gerne angucken. Es ist geöffnet, ist von Montag bis Freitag, immer von 11 bis 14 und von 17 bis 21 Uhr. Und vielleicht noch ein drittes, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden wahrscheinlich von Dennis Hopper gehört haben. Sie kennen ihn wahrscheinlich als Schauspieler aus Easy Rider, diesem Film. Aber Dennis Hopper war nicht nur Schauspieler, er war auch Regisseur und vor allen Dingen ein sehr interessierter Fotograf. Und im Picasso-Museum gibt es noch bis zum 29. November eine Ausstellung mit Fotografien von ihm. Sicherlich auch eine ganz interessante Geschichte. Also bis zum 29. November noch zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Und Freitag und Samstag sogar bis 21 Uhr. Eintritt 4,50 Euro.
Tja, und damit sind wir, glaube ich, umfassend informiert über das, was künstlerisch bei uns hier unter anderem neben natürlich noch vielen weiteren Dingen zurzeit angesagt ist. Bernd, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Tolle Sendung heute zum Dadaismus. Nächste Sendung mit dir, natürlich wieder am letzten Donnerstag, dann schon im Monat Juli. Das wird sein der 25.07. Und du hast es ja vorhin schon angedeutet, Thema ja, steht schon fest.
Ein Teil 2 Dadaismus, allerdings wird es dann nur um einen Künstler gehen, nämlich um Marcel Duchamp.
Okay, wunderbar. Wir freuen uns drauf. Bernd, danke für heute und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.